Hallo Podcast-Fans und willkommen zur Ausgabe Nummer 39. Diesmal beschäftigen wir uns nochmal mit der DM, die ja jetzt ein paar Wochen her ist, und liefern euch auch noch gleich einen Ausblick auf die EM, bis zu der es nicht mehr so lange hin ist. An meiner Seite habe ich wieder den guten Claudio als Co-Moderator. Grüß dich, Claudio.
Grüße.
Außerdem haben wir uns natürlich eingeladen, wie sollte es anders sein, den amtierenden deutschen Meister, den Duke Tran.
Servus, Leute.
Und als Community Guest haben wir noch dabei den Dustin, aka Shooting Star 98. Grüß dich, Dustin.
Hi.
So, natürlich wollen die Leute jetzt noch ein bisschen mehr über euch erfahren, deswegen stellt ihr euch am besten nochmal kurz vor. Der Duke macht den Anfang.
Ja, also ich bin der Duke, bin 23 Jahre alt, komme aus Mainz, spiele Yu-Gi-Oh! Seit 2005. Ja, und meine Lieblingskarte ist Top der Gear.
Das Eis ist voll schlecht.
Okay, und jetzt das denn noch?
Also ich bin der Dustin, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Kassel. Jo, und ich spiele Yu-Gi-Oh! Seit 4-5 Jahren. Und meine Lieblingskarte ist Feuergras.
Und du freust dich wahrscheinlich sehr, als Community-Guest heute dabei sein zu dürfen.
Ja.
Alles klar. Dustin war auch auf der DM dabei, im Main-Event, und wird auch auf der EM dabei sein, allerdings nur bei den Side-Events. Aber da kann er uns ja auch mal ein bisschen was dann noch dazu erzählen. Wir hatten ja im Vorfeld wieder die Community von ETCG gebeten, uns Fragen zuzusenden. Das wurde diesmal sehr gut angenommen. Wir haben wirklich viele, viele Fragen erhalten. Darunter allerdings auch viele, die bisschen zu weit gefasst waren, also nicht direkt unsere Themen betreffen, und natürlich auch einige Fragen haben sich gedoppelt. Deswegen haben wir ein bisschen ausgekürzt, aber es wird jeder berücksichtigt werden, der Fragen gestellt hat. Und da es so viele Fragen sind, hangeln wir uns mal an denen entlang, die dienen uns heute als roter Faden. Fangen wir gleich mal an. Razer der Schattenmonarch fragt den Duke: Hattest du überhaupt gedacht, deutscher Meister zu werden mit einem Chainburner-Deck oder in die Top 16 zu kommen?
Ja, also erwartet habe ich es natürlich nicht, aber es war dann halt dann doch glücklicherweise der Fall gewesen, und ich war natürlich überwältigt von der Leistung dann.
Also hast du das sozusagen nur so als Spaß ausgewählt, oder war auch der Gedanke dahinter, dass du dir denkst, ja, du gewinnst es mit dem Deck und deshalb wählst du das aus?
Ich hab's ausgewählt, weil ich mit einem hohen Mermel-Anteil gerechnet habe, und ich fand einfach, dass das ein gutes Matchup war, und hab halt gehofft, dass ich spiel halt sehr ungern Meta und wollte halt irgendwas anderes spielen. Ich finde das Deck an sich, dass die Leute darauf reagieren, dass es ätzend ist, oh, Chainburner, diese Kommentare. Ja, aber ich spiele lieber was anderes, als wenn ich so dieses häufig gespielte Meta spiele. Wenn es aber nicht anders geht, greift man natürlich letztendlich doch aufs Meta zurück. Aber erwartet habe ich es natürlich nicht.
Ja, man muss ja einfach sagen, der Metagame-Call war gut. Weil in dem Moment, wo du halt keinen Decrease mehr an dem gegnerischen Sideboard hast, bist du halt mit Chamber eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Sobald natürlich wieder Decrease im Sideboard sind, verliert man wahrscheinlich damit. Ist einfach so. Oder?
Ja. Durchaus logisch. Also wenn das liegt, sehe ich gar nicht gut aus mit dem Deck.
Ja. Ist halt im Prinzip wie damals. Ich meine, das Chamber ist ja nur echt schon fast so alt wie das Spiel selber. Hat sich im Prinzip so in der Grundausstattung auch fast nicht geändert seit damals. Damals hat man es vielleicht eben noch mit Wave Motion Cannon gespielt, jetzt spielt man es eben nur noch mit unkettbarem Zeug, was auch Sinn macht bei 3 MSTs und so weiter und so fort. Aber an sich, wie gesagt, ist das eigentlich so noch ein uraltes Deck, was eigentlich ziemlich cool ist, weil man sagt ja immer, ja, man kann fast nur noch das Zeug spielen, was neu rauskommt, und jedes Set bringt immer wieder ein Deck, was noch stärker ist als das vorangegangene. Ja, da hat Duke so ein bisschen das Gegenteil bewiesen. Auch wenn es wirklich nicht viel Spaß macht, gegen Chamberner zu spielen. Weil man steht ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand.
Naja, also das Problem ist auch, wenn du jetzt viele neue Spieler hast, die dieses Chamberner gar nicht kennen, ja, die sind dann komplett überfordert und wissen halt nicht, wie man dagegen spielen muss, ja. Also es ist schon recht schwer, gegen ein Speedburner-Deck zu spielen, wenn man keine Ahnung davon hat, wie man dagegen spielen muss oder was der alles spielt und auf was man aufpassen muss. Also dieser Überraschungsfaktor ist, glaube ich, also erst recht, weil jetzt weil wir immer mehr Spieler haben und dadurch kann man das nur darauf zurückführen, dass du mehr jüngere Spieler hast, also die halt noch nicht so lange spielen wie ja, Duktran zum Beispiel.
Das ist auch richtig. Der André Phantom hat noch eine Frage gestellt, die eigentlich richtig schön anknüpft. Er fragt, gibt es Karten, die du in deinem bisherigen Chainburn-Bild nach der DM wechseln würdest oder welche, die du besonders hervorheben möchtest? Wie siehst du die Chance im jetzigen Format für dieses Deck und wie sieht es bei ähnlichen Decks aus wie etwa Chain Exodia und so weiter und so fort?
Ich würde jetzt an dem Deck nichts ändern momentan, weil ich das auch eher abwäge, nochmal zu spielen. Vor allen Dingen, weil der Faktor des Viruses, der die Spells und Traps zerstört, einfach zu hoch ist in den Sideboards momentan. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für das Chain Exodia, was ich mir auch zuerst überlegt habe. Und eine Karte, die ich besonders hervorheben möchte, war Mithaion. Also die Karte war einfach überragend. Und auch viele Spieler kannten sie einfach nicht und deren Effekt. Und das hat mir einen großen Vorteil ermöglicht.
Kannst du nochmal kurz erklären, warum der Mithaion so gut war? In welchen Situationen, gegen welche Decks?
Ja, gegen Mermel oder gegen Firefist, wo sie dann mehrere Synchros rausgepackt haben und ich habe halt nichts gezogen in dem Moment. Und die meisten boarden ja nach Runde 1 die meisten Schutzkarten raus. Und Mithaion kann ja sowieso nicht zerstört werden. Und ja, das hat dann halt ganz gut gepasst, die ganzen Synchros und so zu entsorgen. Vor allen Dingen auch bei Samurai-Decks den Chien, der totends nervig war.
Ja. Okay. Also du vertraust jetzt auf der EM nochmal auf so ein Deck? Nein.
Eher nicht.
Eher nicht. Einfach aus dem Sachverhalt raus, weil die Leute jetzt wieder damit rechnen, sich wahrscheinlich drauf eingestellt haben und das Risiko einfach dann zu groß ist, dass halt nach dem Boarden du wahrscheinlich verlieren würdest.
So sieht's aus.
Ich glaube, das müsste man anders sagen. Man müsste einfach sagen, dass sich das Format geändert hat und jetzt einfach jeder Zugriff auf EEV hat und EEV einfach so wie die Krise nur fast schon stärker. Also nachdem dann jeder gegen Prophecy boardet und jeder den EEV drin hat, macht's wenig Sinn, mit einem Deck dann zu kommen, das dann nicht davon profitiert, was gespielt werden, sondern eigentlich nur einen Nachteil hat, weil jeder das sideboarden wird.
Okay. Also kann man eigentlich auch an die Leute da draußen sagen, zur Zeit Chainburner, ziemlich schlechte Idee.
Ja.
Ihr habt eure Chance verpasst. Du könntest sie genommen, ihr habt sie verpasst. Tut uns leid.
Es ist cool so. Alle 3-4 Jahre kommt da mal wieder so ein Deck an. Also du wartest jetzt einfach 3-4 Jahre und dann packst du das wieder aus, oder?
Ja, würde ich so machen. Würde ich unterschreiben.
Dustin, was hast du denn eigentlich gespielt auf der DM?
Firefist.
Firefist. Und wie lief's so? Wie bist du gegangen?
2 zu 3, ich hatte 2 zu 3 Drop. Ich hatte sehr viel Pech, weil ich habe mit sehr, sehr viel Mermaids gerechnet und habe dann gegen gar keins gespielt. Und mein Sideboard war dann sehr, sehr viel gegen Mermail und dann hatte ich gegen andere Decks wie Evil Swarm und so ein Kram nicht mehr so viel. Ich habe gegen Evil Swarm verloren, obwohl ich eigentlich gar kein so schlechtes Matchup gegen Evil Swarm hab.
Okay.
Das war eben das Problem.
Was hast du jetzt für Schlussfolgerungen gezogen? Was wirst du auf den Side-Events der EM spielen?
Ich wollte auch als allererstes Chainburner spielen, weil ich die meisten Karten davon sowieso zu Hause rumfliegen hatte, aber wie Duk schon gesagt hat, auch auf den Side-Events werden bestimmt genug E-Dragons und Prophecies rumlaufen.
Ja, davon ist auszugehen, es ist ja eine Europameisterschaft.
Ich glaube, ich leihe mir irgendwas oder ich spiele einfach mein Firefist weiter. Ich spiele jetzt eigentlich auch kein Firefist mehr, sondern Dinofist und das ist gar nicht so schlecht.
Zumal ja, wie der Claudio vorhin ja schon angedeutet hat, musst du ja vielleicht nicht mal Side-Events spielen. Du hast ja so wie andere Leute auch noch die Chance, im Main-Event mitzuspielen, weil es wahrscheinlich am Freitag noch Last Chance Qualifier geben wird.
Das kommt einfach drauf an, ob ich am Freitag nach Frankfurt komme und ob ich einfach eine Übernachtungsmöglichkeit kriege.
Ja, das das klingt logisch. Eine Frage, die jetzt im Thread überhaupt nicht gestellt wurde, die mich aber besonders interessiert, wie ist bei euch dreien denn eigentlich die diesjährige Courage angekommen?
Dustin first.
Ich habe die gar nicht gelesen, ich bin einfach zu faul zum Lesen. Besonders seitdem.
Ja, aber da gab's ja, die Hälfte der Courage bestand ja fast aus Videos, da hättest du gar nicht lesen müssen.
Ach so, ja.
Hast gar nicht mitgekriegt.
Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass es eine Coverage gab.
Okay. Okay. Ja,
also ich fand die Coverage gar nicht so schlecht, aber ja, es ist halt, ich kenne das halt, spiele das ja schon relativ lang und im Vergleich zu den Coverages, die wir früher hatten, als Soul Warrior das noch mit Eddie gemacht hat, ist das eigentlich kein Vergleich, also von der Qualität her etwas schlechter auch. Und die Videos, die sind zwar ganz interessant und nett, aber also sprechen mich selbst nicht so an.
Ich verstehe das immer nicht, wenn du von Qualität sprichst. Also rein objektive Qualität war das ja damals noch ziemlich Kinderschuhe, muss man sagen. Oder meinst du jetzt mit Qualität eher das, wie es geschrieben war? Also der Wortwitz und das alles?
Ja, genau, das Letztere.
Okay, ja, da muss man immer unterscheiden, weil das ist ja nicht direkt das, was man jetzt als Qualität bezeichnen würde. Ja, ich kann es nur immer wieder damit begründen, dass das Spiel im Prinzip aus den Kinderschuhen raus ist und dass die Firmen eben jetzt sehr viel strengere Auflagen haben, die sich natürlich ein bisschen weniger an das richten, hey, wir machen das jetzt ziemlich cool und schreiben das unbedingt für die ganzen Pro-Gamer, sondern der Werbeaspekt und gerade die Coverage sind so geschrieben, dass sie vor allem Leute ansprechen, die überhaupt noch nicht mit TCGs in Berührung gekommen sind. So kann ich das nur begründen.
Ist auf jeden Fall verständlich.
Jo.
Sagt ja auch keiner was gegen.
Jo. Claudio, du konntest ja auch nur mitverfolgen, du warst ja nicht mit anwesend.
Ja, leider nicht. Also im Prinzip, also deswegen Olli und Eddie mit der Coverage, also das ist eigentlich recht leicht zu erklären. Weil man muss sich das so vorstellen, dass die eigentlich die ersten Leute waren, die die großen Turniere irgendwie, also immer Vlogs veröffentlicht hat und man hat so mit jeder Coverage, die man von denen gelesen hat, hat man eigentlich mehr immer über die Leute erfahren, ja, und die haben immer eine Beziehung zum Leser aufgebaut, ja. Und dadurch, dass jedes Mal, wenn sie dann wieder was geschrieben haben, haben sie vielleicht schon auf irgendwas angeknüpft, was sie im vorigen Turnier irgendwann einmal erwähnt haben. Und dann ist natürlich leicht, weil dann kommt dir halt jede Coverage super vor, weil du sozusagen einen direkten Bezug zu dem Schreiber hast, ja?
Ja, verstehe ich vollkommen, dein Argument. Ich würde es auch gern so machen, wenn es noch möglich wäre.
Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, weil jeder immer probiert, so sachlich wie möglich zu sein, so objektiv wie möglich und überhaupt nicht so seine eigene Meinung einfließen zu lassen, weil, ja, darf man halt nicht.
Ja.
Und sonst im Prinzip, also das... Also eigentlich ist eh sehr viel Content raufgekommen. Es war dann schade, dass der Livestream dann teilweise weg war, teilweise in einer sauschlechten Qualität. Und wenn man sich dann die Matches angeschaut hat und die Kommentare dazu, also die Live-Kommentare dazu gehört hat, das hat halt einfach, also da waren so klare Sachen, was da immer falsch kommentiert worden würde, oder wo die Kommentatoren einfach nicht wussten, was da abgeht, obwohl es eigentlich trivial ist, ja, was da passiert. Oh.
Ich muss da gerade mal kurz dich also reinhaken im Prinzip, aber du kannst gleich weitermachen. Nur zur Erläuterung, also die Internetverbindung, ich glaube, es hatten auch schon viele mitgekriegt, in Geuditz war absolut furchtbar, die war unterirdisch. Wir hatten ja eine Woche danach in Bochum noch die Pokémon DM und wenn ich jetzt sage, dass der Upload dort das 60-fache von dem in Geuditz betrug, dann können sich die Leute schon vorstellen, wie das dort aussah. Also es war so steinzeitmäßig. Und es gibt noch ein Problem bei der Technik, die wir zurzeit haben, von den Featured Matches. Da ist ja, sag ich mal, der Bildausschnitt, den die Leute daheim sehen, schon ziemlich dürftig. Und ich kann jetzt noch dazu sagen, dass die Kommentatoren, die den bei sich am Bildschirm sehen, die sehen den nochmal halb so groß. Also man kann dort wirklich nur mutmaßen, was für eine Karte da gerade ausgespielt wird.
Ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Wieso sollten die Kommentatoren ein anderes Bild sehen wie alle anderen Leute, die das anschauen? Dann lieferst du den Kommentatoren einfach das gleiche Bild.
Das ist technisch leider so bedingt, weil die haben im Prinzip mit einem... Ja, ich bin nicht von der Technik dort. Es wurde nur gesagt, dass das in Zukunft noch irgendwie gefixt werden muss. Ich kann nur sagen, dass es so ist. Also ich habe es ja selbst gesehen. Ich habe da kaum eine Karte erkannt.
Ja, aber das heißt ja in Zukunft sozusagen für Konami und auch für Amigo heißt das ja. Also das ist ja eigentlich jetzt was Neues mit diesem Livestreaming. Und dann müssen sie halt das nächste Mal, wenn sie ihre Location auswählen, müssen sie das halt auch als Mietfaktor sozusagen, als Auswahlkriterium hinlegen, dass sie dann einfach, wenn die Nachfrage danach besteht und sie wirklich Streams machen wollen, dass sie halt irgendwas haben, wo sie eine konstante Leitung haben. Ja?
Genau so schaut's aus. Deswegen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die DM nochmal entschuldet sein wird. Nee, also wie gesagt, das war jetzt der erste Versuch. Da ist ziemlich viel daneben gegangen, das wissen wir auch alle. Aber umso besser, daraus kann man lernen, das nächste Mal wird es bestimmt dann um einiges besser.
Aber im Prinzip, also die Idee und allgemein, dass das einfach versucht wurde, finde ich schon sehr cool. Also überhaupt, dass man da live dabei sein kann und das Finale live miterleben, das ist, obwohl man daheim sitzt und nicht nur, man liest nachher das Feature-Match, wenn schon alle gepostet haben, sondern du sitzt da und siehst das Match, das ist schon nicht schlecht.
Jetzt mal von den Matches weg, also zwischen den Matches gab es ja immer Pausen, die wir dann ja im Prinzip, damit wir fast lückenlos sind, gefüllt haben mit teilweise Videos, die schon da waren, wie den Organized Player Podcast, die bis dahin existiert haben, plus eben Videos, die ich noch vor Ort produziert habe, gefüllt haben. War das okay so oder sollte man dann wirklich gar nichts zeigen in der Zeit oder?
Also an wen geht die Frage jetzt?
Ja, im Prinzip an alle. Also wer jetzt gerade eine Meinung dazu hat, kann die gerne äußern. Claudio, du warst sowieso gerade dabei.
Naja, Dustin hat es eh nicht gesehen, also macht es da wenig Sinn,
ihn das zu sagen. Ich kann dazu auch noch mal kurz was sagen. Ich habe den Livestream einfach nicht gesehen, weil ich auch keine Lust hatte. Ich hatte mal 5 Minuten bei der österreichischen Meisterschaft reingeschaut und hatte dann einfach keinen Bock mehr nach 5 Minuten. Und dann auch keinen Bock mehr auf den Livestream.
Okay,
kein Problem.
Ja, ich habe den Livestream ja so an sich auch dann nicht genau gesehen, weil ich war ja auf der DM gewesen, habe da jetzt das auch nicht so mitverfolgt und habe mir das im Nachhinein auch nicht nochmal angeschaut.
Hat Gerüchten zufolge auch ziemlich lange in dem Turnier mitgespielt?
Ja.
Finde ich auch. Legenden erzählen. Ja, also im Prinzip die Videos, die waren nicht schlecht. Teilweise, das Problem war, irgendwie haben die da so eine Liste reingegeben, wo, wenn der Stream gerade aus ist, dann zeigen sie die Videos. Und dann haben sie immer ein Video gestartet und wie das Video ungefähr bei der Hälfte war, so irgendein Interview mit jemandem, zack, abgehackt und das nächste Interview mit jemandem. Ne? Und dann hast du immer so halbe Interviews gesehen. Natürlich, man hat dann ein Interview 5-mal hintereinander sehen müssen, weil sie einfach beschlossen haben, dass jetzt immer wieder die gleiche Schleife durchlaufen von den Videos, die sie im Leerlauf sozusagen zeigen.
Ja, kann ich aber auch, sonst, also den ersten Punkt von dir kann ich zum Beispiel auch erklären. Und zwar hatten wir in Schkeuditz auch dieses Problem, dass, wenn du das Video gestartet hast auf dem PC, lief das auf dem PC natürlich, von dem, der das gestartet hat, ganz normal. Allerdings hatte das ein Delay von fast einer halben Minute bis zu den Leuten nach Hause. Das heißt, er musste immer in etwa abschätzen, wie weit ist das. Und es kann auch einfach manchmal sein, dass er das im Eifer des Gefechts das Delay vergessen hat. Und dann war das natürlich zack, auf einmal mittendrin vorbei. So blöd, wie es klingt.
Passiert.
Ja.
Aber aus Fehlern lernt man. Das ist die Grundessenz.
Ja, das nächste Mal muss einfach, sag ich mal, die Technik vor Ort besser sein und dann läuft das auch alles schon ein bisschen besser. Duke, ich habe auch noch eine Frage an dich. Beziehungsweise so ein Fakt, der irgendwie so ein bisschen, glaube ich, in den falschen Hals geraten ist. Und zwar, wo wir dieses Sieger-Interview miteinander gemacht haben, hatte ich dir ja die Frage gestellt, ob die deutsche Meisterschaft, also der Titelgewinn, jetzt bis jetzt der Höhepunkt in deiner Karriere war. Da hast du so mir geantwortet, glaube ich, mit der Antwort, es ist nur ein Kartenspiel oder so.
Ja, das stimmt.
Genau. Kann es sein, dass du mich da ein bisschen falsch verstanden hast, weil in dem Moment, wenn ich in so einem Zusammenhang jemanden nach Höhepunkt in der Karriere frage, meine ich natürlich nicht dein komplettes Leben. Dann habe ich nur auf das Kartenspiel abgezielt.
Ja, und genau. Ersteres habe ich genau so verstanden und habe deswegen so drauf geantwortet. Ich habe das allgemein aufs Leben so bezogen und dachte so, die Frage ist irgendwie nicht angebracht jetzt und habe deswegen auch so drauf reagiert.
Alles klar. Nee, aber es ist ja immer so, wenn im Fernsehen zum Beispiel nach einem Tennismatch die den Roger Federer fragen, ob das jetzt der Höhepunkt in seiner Karriere ist, meinen die ja das auch nur bezogen aufs Tennis.
Ja, das ist logisch, ja. Aber in dem Moment denkst du halt, also habe ich nicht dran gedacht.
Ja, das dachte ich mir schon auch danach, aber da war es zu spät, um das noch irgendwie zu korrigieren. Alles klar. So, machen wir mal hier weiter im Kontext. The Shining hat nämlich die Frage noch an dich, Duke. Warum hast du dich für Birner entschieden? Naja, das, die haben wir eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, aber der fragt dann auch noch, was spielst du auf der EM? Das musst du jetzt natürlich nicht beantworten, wenn du das nicht möchtest.
Ja, ich kann es auch ehrlich gesagt noch gar nicht beantworten, weil die Tests laufen immer noch, habe auch noch keine richtige Tendenz, kann halt nur sagen, dass es zu 99% wahrscheinlich nicht nochmal Shane Burner werden wird.
Es ist eine Aussage.
Okay, Yoshi12 möchte wissen, was bestimmt ganz, ganz viele Leute wissen wollen. Welche Decks hätten eurer Meinung nach eine Chance auf der EM? Von den Decks, die nicht Meta sind, und er selbst glaubt, dass Consular gute Chancen hat. Wir können die Frage vielleicht ein bisschen erweitern und vielleicht auch noch ergänzen, nämlich eine ähnliche Frage hat auch gestellt Advantage, der fragt nämlich auch, welche Decks sind laut Duke dran, haben eine Underdog-Position, die vielleicht was reißen können. Und wir erweitern das jetzt einfach mal um, welche von den Meta-Decks haben die besten Chancen und vielleicht, was hat wirklich so Underdog-Qualitäten. Duke, gib mal eine Einschätzung.
Ja, also von den Meta-Decks, wie gesagt, die Elemental Dragons und das Spellbook. Evil Swarm würde ich sogar sagen, eher weniger. Auch wenn es sozusagen ein Anti-Deck gegen beide sein kann, ist es vom Matchup her nicht ganz so gut, wenn die zwei Decks erstmal losgelegt haben, dann nochmal zurück ins Spiel zu finden. Von den Underdog-Decks würde ich sagen, finde ich das Psychic nicht so schlecht. Es ist meiner Meinung nach nicht ganz so konstant. Also in der Version, in der ich das auf jeden Fall getestet habe. Und natürlich so Anti-Decks, die man gegen die Meta-Decks ausrichtet, die könnten dann natürlich auf jeden Fall auch eine Chance haben.
Okay. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, war, dass du bei den Meta-Decks, die die größten Chancen haben, das Spellbook mit reingezählt hast. Trotzdem doch jetzt die Viren im Sideboard so präsent sind.
Ja, da hast du recht. Ich dachte selbst auch erst, dass wenn man gegen das Spellbook den Virus gespielt hat, dass es dann fast automatisch das ausbedeutet, aber die Tests, also in den Tests ist es so gelaufen, also in der Version, in der das, also mein Team und ich das getestet haben, ist es so gelaufen, dass obwohl der Virus gespielt wurde gegen das Spellbook wirklich in 70% der Spiele wirklich nochmal zurückgekommen ist und das Spiel dann auch noch gedreht hat. Also die Tests liefen wirklich für das Spellbook.
Okay. Ich
hätte das am Anfang auch nicht gedacht.
Das ist interessant. Claudio, hast du da ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Naja, ich glaube halt, das Schwierige ist, man kann jetzt sagen, ja okay, man boardet 3 EEV rein. Nur das Problem ist, erstens, wenn der Gegner anfängt, hast du mal ein Problem, weil wenn Spellbook anfängt und dann hat er mal wieder sein Fade und sein Kaiko und was weiß ich und Chaugen da liegen, musst du zuerst einmal die handeln, bevor du überhaupt zu deinem Virus kommst. Und wenn du anfängst und du ziehst deinen Virus nicht, ja, also es ist allgemein, gegen Spellbook hat man ein schlechtes Matchup, weil man keinen Virus oder kein Troll and Lockbird auf der Hand hat, ja, weil das... Das macht einfach immer seine Combo, macht dir ein, zwei Fates im Zug, legt immer Chaugen und Kaiko hin und dann hast du ein Problem. Also ich habe auch bemerkt, also es ist nicht so einfach, wie man sich das denkt. Also man denkt sich, ja, einfach EEV reinbohren und dann Spiel gewonnen, weil den zieht man eh und aktiviert man logischerweise. Aber das ist nicht so klar, ja. Das passiert einfach nicht so oft. Also wenn du ihn aktivierst, solltest du das Spiel gewinnen. Da braucht der Gegner schon sehr viele Fallen und Kaiko, um irgendwie da wieder zurück ins Spiel zu kommen, aber du musst ihn halt erst einmal kriegen, ja, und das ist das Schwierige.
Mhm. Dustin, was denkst du, was gewinnt die EM?
Eine Drachenherrscher oder Prophecy auf jeden Fall. Und ja, Evil Swarm glaube ich auch nicht, dass das so große Chancen haben wird wie die beiden.
Okay.
Was vielleicht auch noch ein paar gute Chancen auf Tops haben könnte, wäre Dark World, weil das einfach auch EEV spielt, aber eben Monster hat, was einfach dann wiederkommt.
Schauen wir mal.
Ich glaube, man könnte auch allgemein, kann man viele Decks einfach bauen, also so alte Decks und dann einfach Imperial Iron Wall reinhauen, Max Cs oder Velas. Und dann theoretisch, wenn man die Iron Wall hat, dann schaut schon sehr gut aus. Das Problem zum Beispiel an dem Evil Swarm ist, das spielt ja nur Antikarten, das spielt so Iron Wall, EEV am besten, dann noch Ophion. Ja. Und irgendwie spielt es viel zu viele Antikarten und hat ein Problem, dass wenn der Gegner mal ein Board hat, dann kann ich das Board nicht handeln. Das heißt, das ist irgendwie nur so aufgelegt, dass dass wenn ich anfange, dann gewinne ich. Und wenn mein Gegner anfängt, dann hoffe ich, dass er nichts hat, damit ich irgendwie noch ins Spiel kommen kann.
Oder man spielt einfach richtig krasses Oldschool-Anti, so wie der Olli. Der jetzt ja auch nicht unbedingt der mega begnadete Yugi-Spieler ist, aber wenn er damit trotzdem nach bei überhaupt seiner ersten DM und nach was weiß ich wie vielen Jahren der nicht mehr Yugi gespielt hat, trotzdem positiv geht, dann scheint das ja auch irgendwo Potenzial zu haben.
Ja. Die Frage ist halt, wie gut.
Er ist doch kurios, oder? Also eigentlich, also ich find's kurios.
Man muss ja auch erstmal so ziehen wie Olli. Also ich habe sein erstes Spiel gesehen und er hat echt verdammt gut gezogen. Das kommt ja auch noch hinzu. Also man kann, an sich kann man ja viele Decks spielen, aber das Glück ist halt auch ein Faktor, den man haben muss.
Also ist Olli einfach nur ein Dreckslacker?
Das habe ich nicht behauptet. Ich glaube, er hätte das Spiel auch so gewonnen, weil der Gegner schlecht gezogen hat.
Das ist okay. Einfach so. Ich behaupte trotzdem, dass Olli ein Dreckslacker ist, so.
Da wird er sich freuen.
Hoffentlich kommentiert er mal wieder.
Und dann sonst ein
Feedback-Thread, Olli.
Also so Underdog-Decks ist halt ein bisschen schwierig, sonst noch irgendwelche zu nennen, weil du musst einfach schauen, theoretisch kann alles gewinnen, also die Geschichte zeigt, selbst wenn man sagt, Mermel ist Meta, Drache ist Meta, Prophecy ist Meta, dann kommt wieder ein Samurai-Deck gewinnt oder keine Ahnung. Also es kann immer irgendwas kommen, was du nicht erwartest, weil einfach keiner darauf eingestellt ist, weil die Leute immer Karten kicken aus dem Side-Deck und dann plötzlich ein Deck, was einfach keine Chance hat, weil nach dem Bohren hat sozusagen verloren. Also solche Decks können immer wieder auftreten, wenn sich so das Format so grundlegend ändert.
Ja. Hier haben wir noch eine schöne rückblickende Frage. André Phantom hat noch gefragt, mir ist aufgefallen, dass mit rund 800 Spielern die DM doch recht genügsam ausgefallen ist, im Gegensatz zu den beiden Jahren zuvor und im Gegensatz auch zu einigen YCS-Turnieren in Deutschland und wo die Zahlen ja stetig ansteigen. Und er fragt sich halt, woran liegt das? Und er fragt uns halt auch, woran liegt das? Also ich habe da ja eine Vermutung. Zum einen ist die DM diesmal einfach weniger zentral gelegen. Ich meine, gut, Bochum ist auch nicht wirklich zentral. Aber dann kommt eben noch der Faktor hinzu, dass schon vor der DM bekannt war, dass die EM kurz danach auch in Deutschland stattfinden wird. Das ist eigentlich für mich so der Hauptknackpunkt. Dass sich viele Leute gesagt haben, gerade aus der Ecke halt Frankfurt oder vielleicht auch nur ein bisschen weiter westlich, dann lassen wir die DM jetzt halt DM sein lassen und fahren dann halt auf die Europameisterschaft. Ich weiß ja nicht. Seht ihr das auch so oder gibt's andere Gründe?
Also ich würde mich dabei deiner Meinung anschließen und finde auch, dass dieser zentrale Punkt also erstmal ein Faktor war. Wir haben uns, also ich selbst habe auch überlegt, ob wir überhaupt dahin fahren sollen, weil die Reise von Mainz nach Skolnitz war halt auch relativ lang und das Wetter war auch nicht sehr prickelnd. Und ja, der zweite Faktor ist, wie du sagst, halt, dass dann bekannt wurde, dass die EM in Frankfurt ist und man sich so sozusagen, wenn man aus dem Westen kommt, dann eine Reise sparen kann, wenn man die Quali schon vorher irgendwo auf einer YCS oder so geholt hat.
Noch irgendwelche anderen Meinungen? Weil wenn ihr jetzt nur beipflichtet, können wir eigentlich zum nächsten Punkt gehen.
Ja, Claudio, das denn? Es ist schwierig zu wissen, wieso bei der DM plötzlich weniger Spieler kommen, obwohl es überall sonst boomt. Ja? Das kann man entweder auf die Location zurückreden, also aufs Format glaube ich nicht, weil für das Format wäre jeder vorbereitet gewesen. Weil die DM ist ja eine offene DM, das heißt, da hätte ja im Prinzip jeder, der hinkommt, mitspielen können.
Korrekt.
Und im Unterschied zu der EM, die ist nicht offen, die ist nur für Qualifizierte, da kannst du nur auf Side-Events spielen. Jetzt ist halt die Frage, wieso solltest du auf die EM gehen, um Side-Events zu spielen, wenn du auf der DM im Main-Event mitspielen könntest, ja? Weil alles wieder zurückgeliefert zu wahrscheinlich der Ortsfrage, dass der Ort einfach ungünstig gewählt war. Oder unzentral, oder... Oder keine Ahnung, vielleicht waren die Yugi-Spieler noch im Winterschlaf. Weil es so kalt war die ganze Zeit.
Das kann natürlich auch sein.
Aber ich kann es mir nicht erklären, weil in Österreich zum Beispiel hatten wir die größte ÖM überhaupt, ja. Aber da ist es halt immer in der Hauptstadt, immer in Wien, da kommen immer die Leute konstant.
Oder vielleicht haben die Yugi-Spieler auch schon gerochen, dass der Osten bald überflutet wird. Da haben sie nur ein paar Wochen geirrt. Ja. Der Razor, der Schattenmonarch, hat auch noch eine Frage, und zwar eine etwas ungewöhnliche. Er fragt, wenn man für die EM qualifiziert ist, aber noch nicht auf den offiziellen Qualifikantenlisten auftaucht und die auch kein Update mehr bis zur EM bekommen, würdet ihr dann dennoch hinfahren oder nicht? Also, ich finde die Frage ganz witzig, weil ich habe die jetzt schon mehrfach gehört und ich frage mich dann immer, Leute, wenn ihr euch unsicher seid, ob eure Qualifikation angekommen ist, dann ist doch das Einfachste, greift zum Telefon und ruft einfach bei dem Verantwortlichen an und fragt mal nach, bin ich qualifiziert? Wenn nicht, wenn ich nicht auf den Listen stehe, dann guck doch bitte mal nach, ich habe mich bei dem und dem Event qualifiziert. So geht ihr allen Problemen aus dem Weg. Und müsst kein Risiko eingehen, irgendwo Kilometer weit hinzufahren und dann am Ende nicht mitspielen zu können.
Also ich kann dem nur beipflichten. Es macht keinen Sinn, hinzufahren und dann zu fragen, anstatt zuvor zu fragen und dann hinzufahren, ja?
Ja.
Also ich meine, die Leute trauen sich wahrscheinlich nicht.
ich verstehe es auch nicht, weil
von der Art mit fremden Menschen ist anscheinend gefährlich.
Ja, das ist schon recht. Das ist schon angsteinflößend. Nee, aber ganz im Ernst, also Fehler können immer passieren. Also es kann schon passieren, dass ihr euch wirklich bei einem Turnier qualifiziert habt. Und dann ist das aber irgendwie nicht in die Datenbank eingetragen worden. Eventuell macht es dann wirklich Probleme, das an Ort und Stelle noch zurückzuverfolgen und ihr könnt nicht mitspielen. Also informiert euch vorher. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, Leute.
Ja, im Prinzip, es gibt zwei Ansprechpartner. Ansprechpartner Nummer 1 ist euer Turnierorganisator auf dem Turnier, wo ihr wart, weil entweder hat es der verschleißt, dass er einfach die Qualifizierung weitergereicht hat oder das halt termingetreu gemacht hat oder richtig formatiert, was weiß ich. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du direkt dich an Konami oder Amigo wendest, je nachdem, genau. Wer dafür zuständig ist. Ja.
Also selbst als erster Schritt wäre das schon okay, weil in dem Moment, wo ihr bei Amigo oder Konami nachfragt und die dann sehen, oh, der Turnierorganisator hat vielleicht wirklich nicht gemeldet, werden die sich bestimmt dann auch für euch darum kümmern. Also, wie gesagt, meldet euch am besten einfach bei Amigo oder Konami. Die entsprechenden Nummern für den Support findet ihr ja auf den jeweiligen Websites. Also kein Problem. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen knapp ist. Also wer immer noch nicht auf der Liste steht, ruft am besten jetzt mal an. Demnächst.
Und um die Frage zu beantworten, wenn nachdem ihr unsere Tipps benutzt habt, ja, ihr noch immer nicht auf der Liste steht, dann würde ich natürlich nur hinfahren, wenn ich auf den Side-Events spielen würde, ja. Aber im schlechtesten Fall hast du halt Side-Events und im Side-Events gibt meistens ein iPad oder irgendwas Großes zu gewinnen. Also früher gab es immer Laptops, also es gibt auch was zu gewinnen, wenn du nicht im Main-Event mitspielst, was Großes.
Ja, ich denke, das lohnt sich für ein bisschen Kartenspielen. Der User Rated möchte von Duke wissen, da du ja aus der Nähe von Frankfurt kommst und die Reisekosten bezahlt werden, nimmst du dir dann eine richtig dicke Limousine bis zum Turniergelände? Mit einem Augenzwinkern.
Ja, das ist leider nicht möglich und werde natürlich mit dem Auto dann anreisen, was keine 25 Minuten dauert. Aber ich werde das Event trotzdem im vollen Maße genießen.
Es ist eigentlich schade, dass das Wetter sich jetzt doch irgendwie der Jahreszeit angepasst hat. Sonst hättest du vielleicht sogar mit dem Bock vorfahren können. Das wäre mal geil gewesen.
Ja, aber das wäre echt cool. Wenn du so eine Quali hast in irgendeinem Land und sie sagen, okay, nachdem du da wohnst, nachdem die Reise kostet, dann schicken wir dir wenigstens ein gescheites Auto. Ja.
Das hätte oder mit einem Heli. So Kaiba-Style. Mit doch Strickleiter. Okay, machen wir mal weiter. Der User Bladaba fragt, meint ihr, dass man auch vermehrt Karten antreffen wird, die zum Stören des gegnerischen Spielflusses Stufen verändern? Er nennt da als Beispiele noch Ilvil.
Na, das... Ilvil.
Ach nein, das ist der User Ilvil, der in seinem Artikel über die Karten Übermut der Yokai und stygianischer Klagegesang redet. lohnt es sich, solche Karten zu boarden? So, jetzt hoffe ich, dass irgendjemand von euch weiß, was diese Karten überhaupt können, weil ich kenne sie nicht.
Claudio? Ja, die werden offensichtlich die Stufen von allen am Feld liegenden Monstern verändern. Und ich glaube, nachdem man diese Karte bis jetzt noch nicht in Sidex gefunden hat, wird man sie auch in Zukunft nicht in Sidex oder Maindex finden. Weil, was willst du mit einer Karte, die einfach nur die Stufe verändert?
Das ist ja, also sein Gedanke ist ja wahrscheinlich, dass viele Spielzüge ja zurzeit eigentlich Monster aufs Spielfeld werfen, die an sich von sich selbst aus ziemlich wenig können. Also da, teilweise, also bei Drachenherrschern würde ich da auch mal groß sagen, no. Die können auch, ohne dass sie irgendwie übereinander gelegt werden, ganz schön zuhauen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Decks, wo halt Viecher drin sind. Wenn man die nicht zu Exit-Monstern formiert, dann machen die von sich aus erstmal wenig.
Ja, nur
das, aber das Problem ist halt, selbst wenn du eine Stufe erhöhst oder senkst, hast du ja meistens trotzdem irgendwas im Extra-Deck, was du halt noch spielen kannst.
Ja, der Kern des Problems sollte ja sein, dass du verhinderst, dass der Gegner Spezialbeschwörungen durchführt oder Exit-Beschwörungen, ja, und es gibt sicher Karten, die das irgendwie globaler, also die das allgemein verhindern, anstatt Karten zu spielen, die halt sagen, okay, such dir halt aus, was du beschwörst, und der Bechos kannst halt nichts machen, aber das ist irgendwie sehr situational.
Ja, also ich würde auch sagen, man holt sich wahrscheinlich, wenn man so eine Karte ausspielt in einem Featured-Match, dicken Applaus oder so ab, so wie man, wenn man halt im Finale von der Deutschen Meisterschaft ein Kuribo abschmeißt, aber ob das jetzt wirklich großartig Sinn macht, naja, ich weiß nicht.
Was meint der Rest?
Ja, du als deutscher Meister, amtierender, kannst das doch, also, denke ich mal, ganz gut beurteilen.
Ich finde auch wie Claudio, dass da die Karte bisher nicht gespielt wurde und sie ja an sich von Natur aus Minus macht, auch in Zukunft nicht anzutreffen sein wird, weil sie meiner Meinung nach das Spielgeschehen in dem Moment nicht prägend ändern kann. Also ich muss auch zugeben, ich kenne auch nur die Übermut von Yokai. Die andere Karte, die du genannt hast, kenne ich selbst auch so nicht, aber ich gehe von aus, dass sie dann einen ähnlichen Effekt hat.
Klagegesang reduziert die Stufe von einem offenen Monstern auf dem Feld um eins.
Um eins nur?
Ja, nur um eins.
Ja, ich weiß nicht, also das hört sich für mich irgendwie schon nach irgendwie einem nicht so guten Plan an.
Klagesang wäre nur gegen Drachenherrscher gut und die tun dann einfach mit den Drachen einen Beatdown.
Ja.
Das ist auch. Ja, das ist nicht das so genial, die Karte.
Also ich glaube, diese Stufen reduzieren ist ja eigentlich viel stärker gegen Exit-Beschwörungen. Aber nachdem das Drachen, also gegen Spellbook bringt das zum Beispiel nichts und das Drachenherrscher-Deck, das hat ja den Vorteil, dass es einfach so Tuner spielen kann. Und jetzt sage ich mal, wenn von jedem ein Level reduziert wird, hast du viel mehr Möglichkeiten über Synchros, weil du ja von Synchros meistens von 4 bis 8 alles abgedeckt hast. Dann brauchst du halt mehr oder weniger Monster und bringst halt andere Synchros einfach, ja. Aber du verhinderst ja nicht dadurch, dass er Synchros machen kann. Also gegen Exit ist die Karte vielleicht besser, aber wenn du auch gegen Exit und Synchro Monster kämpfen musst, dann wird sie nicht ausreichen.
Also Bladaba, du siehst, wir hier, die wir hier im Podcast heute versammelt sind, verneinen deine Frage. Besser Finger weg von den Karten.
Lieber Eisenmauer.
Genau, irgendwas anderes. Passend dazu fragt dann noch El Manu X, ja, ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen ist. Was sind die wichtigsten Side-Deck-Karten des Formats? Aus Sicht mehrere Decks versus Metadecks und aus der Sicht Metadeck A gegen Metadeck B und C. Also einfach kurz formuliert, was sind die wichtigsten Sideboard-Karten des Formats? Ja, Duke, komm.
Also an sich, es ist natürlich abhängig von dem Deck, was man selber spielt. Es muss ja auch in das Deck passen und man muss es ja auch irgendwie anwenden können. Es wäre ja schlecht, wenn einer Dark World spielt und dann den Riss im Sideboard hat, der ihn ja selbst tötet. Das wäre total schwachsinnig. Und deswegen kann man das ja so allgemein gar nicht sagen, sondern einfach auf die anderen Decks, beziehungsweise auf Mirror Matches, dann das Side-Deck abrichten. Also an sich finde ich in den Decks den Virus ganz gut, also den EEV. Und wenn man MSTs und so nicht Main spielt, beziehungsweise sie braucht zum Beispiel Dark World jetzt mal angenommen gegen Prophecy oder so und die können Riftborn oder gegen Dino Rabbit oder so und man ist abhängig vom Friedhof, dann spielt man natürlich auch Spell Removals wie ja Staubtornado und MST.
Pass auf, wir ziehen das jetzt nochmal kurz anders auf. Wir spielen jetzt mal eine Runde, ich packe meinen Koffer und gehen mal der Reihe nach durch und jeder sagt mal, warte mal, wir haben im Sideboard 15 Karten. Das heißt, ihr seid drei Leute, ich halte mich raus. Jeder von euch sagt mal 5 Side-Deck-Karten, die er reinpackt und sagt zu jeder noch kurz dazu, gegen was er die reinpackt. Also, ich packe meinen Koffer. Claudio legt los und packt mal 5 Karten rein. Und gegen was? Wenn du dir also jetzt spontan ein Sideboard baust.
Also gegen ein Matchup, mit welchem Deck? Das ist irgendwie... Ich kann nur allgemein die Karten sagen, die populär sind und wieso sie in Side-Decks gespielt werden, aber ich kann dir dann... Aber dann müsste ich, keine Ahnung, ohne dass ich sage, in welchem Deck sie gespielt
haben. Genau so ist das gemeint. Ich meine jetzt ein Querschnitt-Sideboard.
Na gut,
nicht also. Nicht Spezielles für irgendein Deck abgestimmt.
Ja, ich, also vom Sideboard, wenn man jetzt zum Beispiel gegen Prophecy spielt, wirst du sicher Troll and Lockbird, also Kauz und Schlossvogel im Side-Deck haben, dass er keine Karten, also du kannst sie aktivieren, wenn der Gegner sich eine Karte auf die Hand gesucht hat und bis zum Ende des Zuges kann der Gegner keine Karten mehr auf die Hand adden. Das heißt, du wartest, bis er irgendwie so Secrets oder Masters macht, dann sucht er sich irgendwas und dann heißt es End Your Turn Prophecy, ja? Und dann kannst du irgendwas machen. Die nächste Karte, die man zum Beispiel gegen Prophecy spielen kann, ist der EEV oder gegen alle möglichen Antidecks, auch gegen zum Beispiel Evil Swarm, weil Evil Swarm ist zwar ein tolles Monster, aber Monster kann man leichter töten, aber wenn Monster mit Fallenschutz sozusagen da liegt, hast du Probleme. Ja, oder EEV auf Spells gegen Prophecy ist auch tot. Dann ja, du hast eh schon erwähnt, MSTs, wenn du ein Deck hast, das irgendwie gegen permanente Zauber- oder Fallenkarten Probleme hat. Zum Beispiel, also du könntest MST spielen gegen Gozen Match, gegen Soul Drain, gegen Skill Drain, gegen irgendwelche Feldzauberkarten wie, keine Ahnung, Gates vom Dark World oder The Tower von Prophecy.
Oder Drachenschlucht, Dragoonity.
Oder zum Beispiel, ja, oder Drachenschlucht. Oder auch wenn du zum Beispiel gegen Prophecy spielst und du weißt immer, dass sie das Fade haben, dass du halt dieses Fade einfach mit den MST triffst und dann erst einen Play machst, anstatt dass du zuerst ausspielst, wartest, bis das Fade halt irgendwas von dir tötet und dann weiterspielst. Dann, man könnte in Decks dies unterstützen, man kann Skill Drain bohren, zum Beispiel im Drachendeck, um zum Beispiel gegen Evil Swarm einfach das Skill drin zu haben. Und dann kann er zwar im einen Zug kann er seine Lanze da machen, dann kannst du bis in dem Zug nichts machen, aber im nächsten Zug ist das dann wieder, also ist schon wieder egal. Oder man könnte zum Beispiel Skill drehen gegen Prophecy auch bohren, ist halt die Frage, ob es gut ist, aber im Prinzip, wenn man ein Problem hat gegen Chaugen und Kaiko und dann denkt sich, ja, wenn jetzt zwei von denen am Feld liegen hat, dann könntest du mit einem Skill drehen sozusagen beide Probleme auf einmal lösen, weil plötzlich sind alle negiert, ja? Völlig wurscht, was da liegt.
Oh, okay, sehr schön. Und jetzt zack, weiter zu Duke. Was packst du in deinen Koffer, / Side-Deck?
Gegen Spellbook, also natürlich auch die Karten, die Claudio genannt hat, aber ansonsten ja. Den Thunder King, der dieses Suchen aus dem Deck negiert, tötet das Deck auch. Dann gegen Elemental Dragons, Ghost Match, ist auch super. Und ja, wenn man gegen diese, also gegen Dragonfall, die Max Cs nicht im Main spielen sollte, dann natürlich auch im Sideboard. Gegen Prophecy noch, ja, wenn man so ein fallenlastiges Deck spielt wie Evil Swarm, wo man viele Fallen spielt, dann finde ich den antimagischen Duft relativ gut gegen das Spellbook. Das nimmt ihn halt eine Runde und man kann da ein bisschen mehr Action machen. Und als letzte Karte würde ich noch den Riss empfehlen. Also wenn man Spellbook selbst spielt gegen Decks wie Mermail, falls man drauf antreffen sollte, aber auch gegen Dragons oder auch gegen Dark World. Also der Riss ist, also die Decks heutzutage sind ja wirklich auch viel friedhofsabhängig und an sich ist der Riss eigentlich schon eine gute Idee.
Okay, super. Und Dustin, was schmeißt du noch mit ins Deck rein?
Na gut, die meisten Karten wurden ja schon genannt. Also ich würde noch die Eisenmauer, die habe ich ja auch schon genannt vorhin. Mhm. Weil eine Karte, die überhaupt nicht beachtet wird, ist C-Blocker. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, wenn man selber Dragon spielt und die haben den Ophion liegen, dann, keine Ahnung, dann spielen die den C-Blocker aus, sagen Ophion und können ihre Combo einfach machen. Das ist auch gar nicht so schlecht.
Interessante Karte, die du da genannt wirst. Ich glaube, der Funky applaudiert dir gerade. Der ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Fan von dem Teil. Ja. Hast du noch einen Geheimtipp? Also noch irgendwas, was du mit reinpacken würdest in dein Sideboard?
Was könnte man noch reinpacken?
Ja, wenn es uns nichts mehr einfällt.
Auf jeden so, Fall. Wurde ja bitte? Schon mal Handfallen genannt. Wähler würde ich vielleicht noch reinpacken. Mhm. Gegen Spellbook kann man die Priest verhindern, dass die schießt. Den Magician verhindern, dass der sucht. Könnte man, würde ich jetzt zum Beispiel airboarden wie Max C.
Warum?
Ich finde Max C nicht so überrannt gegen Prophecies. Macht einfach nur Ausgleich. Und so sehr abhängig sind Prophecies von Spezialbeschwörungen nicht. Wenn sie eben ihre Priest nicht haben, dann legen sie einfach Jogen oder Kalkulen. Und sonst spielen sie eh nur einmal Spellbook of Life und das war's schon.
Okay.
Und ich pack noch ins... sie weniger Sinn.
Abgesehen davon verhindert ja der Jogen genau das, dass Monster gespecialt werden. Deswegen.
Ja. Ich pack auch noch was mit dem Sideboard rein. Ich pack Kuribo noch mit rein, weil es offensichtlich cool ist. Und Kopf von Exodia packe ich auch noch mit rein, weil ich es kann. So.
Mein Daumen geht gerade hoch. Man sieht es zwar nicht, aber er geht hoch.
Sehr gut. Okay, der User Chisuchianu. Chisuchianu, okay. Fragt. Wie viele bekannte gute Spieler haben sich in der Vergangenheit mit Underdog-Decks befasst? Und sich eventuell auch erfolgreich in die Tops geführt. Oh, das ist schwer. Wie viele sind dabei gescheitert und welchen Einfluss hatte das damals auf die nächsten Turniere? Was muss man beachten und wie bereite ich mich darauf vor? Also als Beispiel nennt er noch... okay. Bla bla. Ja, okay, also... okay. Und da stellt er noch eine weitere Frage, die... Fließt da eigentlich noch mit rein? Welche Anzeichen des Formats bzw. welchen Zeitpunkt muss ich beachten, damit sich diese Decks im Turnier nicht gegenseitig das Leben schwer machen? Also solche Underdog-Decks, wie sie zum Beispiel jetzt eben du gespielt hat. Tja, ich weiß nicht, können wir das jetzt irgendwie, also hat irgendjemand von euch einen Überblick, wie viele wirklich bekanntere Spieler in der Vergangenheit auf solche Decks mal vertraut haben und damit wirklich erfolgreich waren oder, ich sage mal auf gut Deutsch, aufs Maul gefallen sind?
Das ist nicht so schwer.
Zum Beispiel, wenn du Überblick hast,
sagen, ja, zum Beispiel hat Michel Grüner eine Faro-Tour mit Burner gewonnen, was sicher zu dem Zeitpunkt nicht das und anfangs ein überragende Deck war. Oder Vittore Victor ist einmal dahergekommen und hat sein berühmtes Burner ausgepackt und hat mehrere PTs damit gewonnen, mit Dark Bribe damals. Hat auch unter Anführungszeichen keiner am Anfang damit gerechnet, dass ein Burner-Deck dann, also man, also irgendwie in der Geschichte des deutschen Yu-Gi-Ohs liegt es darin, dass die Leute mit Burner Events gewinnen, ja. Das ist hauptsächlich in Deutschland so. Ich verstehe nicht, warum, aber es liegt anscheinend den Deutschen im Blut, ja.
Wenn da nicht gerade Baboon Beast ankommt und das Burner entschärft.
Ja, okay.
Oder
das ja, die Frage ist halt, die Frage ist auch, was versteht man jetzt unter Underdog-Decks? Sind das Decks, die davor noch nicht gegeben hat und dann kommt einer mit so einem komplett neuen Deck und kommt auf ein Event und du denkst dir so, was spielt der? Oder ist das einfach ein Deck, was einfach bekannt ist, aber was halt wenig gespielt wird, ja?
Also ich würde es tatsächlich so definieren, wie du jetzt als zweites gesagt hast. Einfach ein Deck, was auf dem Turnier so wenig unterwegs ist, dass man es quasi kaum in Prozent fassen kann.
Ja, weil zum Beispiel Adrian Matai hat ja auch irgendwann einmal dann plötzlich auf seinen Nationals ist er mit Marco Cosmos Monarch dahergekommen, ja. Das Deck hat davor kein Mensch gesehen, ja, oder gewusst, wie man überhaupt ein Deck mit drei Riss, drei Makro Main spielen kann, ja.
Ja.
Ohne, dass es automatisch schon verloren hat.
Ja, ja, ich denke, man kann halt allgemein sagen, ein Deck, was jetzt keiner auf der Rechnung hat, ist nicht generell jetzt unbedingt gut. Man muss schon wirklich das auch analysiert haben, ob es gerade das Metagame ins Herz trifft. Man kann nicht einfach irgendein Deck nehmen, was jetzt vielleicht keiner auf der Rechnung hat und sich sagen, damit muss ich jetzt gewinnen, weil die Leute die Karten nicht kennen. Das ist ja Quatsch. Das muss schon auch, das Deck muss irgendwas können, was das die anderen Decks massiv aushebelt. Ja. Das war im Prinzip bei Duke der Fall, bei dem Burner, weil er einfach, sag ich mal, er hat ja sein eigenes Ding runtergespielt und ist überhaupt nicht in Interaktion mit den gegnerischen Spielzügen getreten. Die sind ja im Prinzip einfach ins Leere gelaufen. So sieht's es war aus. Ihm egal, wie dick die gegnerischen Monster sind. Es war ihm egal, wie viele Spezialbeschwörungen die raushauen. Weil er halt dann einfach gesagt hat, bumm, du darfst in dem Spielzug nicht angreifen. Und ich hau dir halt ein bisschen Direktschaden rein. Bums aus.
Ja, also zur Frage nochmal so allgemein zurückzukommen. Er hat ja, also der User hat ja gefragt nach bekannten Spielern. Also es gab ja auch andere Fälle. Also kann mich da nur noch an die eine Shonen Jump oder YCS erinnern, wo da eine Gruppe von Freunden mit dem Gravekeeper ankam und die dann alle bis auf eine in die Tops marschiert sind und in den Top 4 einfach zwei oder drei von denen noch saßen, weil mit dem Deck halt keiner gerechnet hat. Da kam der neuen Gravekeeper halt noch raus und damit hat ja auch keiner gerechnet, dass das dann so laufen wird. Und das hat man danach ja auch nicht mehr so häufig gesehen, das Gravekeeper, dass es dann erfolgreich so gespielt wurde.
Was vielleicht noch ganz interessant war, dieses Vorsteck, was auf der DM bis ins Halbfinale gekommen ist. Was für Chancen würdet ihr dem Deck dann eigentlich einrechnen? Also ich fand das ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, es dauert recht lang, bis man überhaupt versteht, was das Deck macht, ja, und wie das überhaupt gewinnen kann. Weil wenn man das Deck einfach so anschaut, denkt man sich, was?
Ja, aber ich fand es auch wirklich beeindruckend, in was für einer Stabilität das auch wirklich funktioniert hat.
Ja, der Junge, der das Deck ja an sich gespielt hat, der ist ja so hier bei uns in Deutschland so bekannt für Kreativität. Der war ja auch letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal in den Top 4 gewesen mit Gigawise. Und es dauert halt eine Weile, bis man das Deck so an sich verstanden hat. Aber ich würde dem Deck jetzt auch nicht so große Chancen ausrechnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner Wailer jetzt spielt, deutlich höher ist als auf den Nationals bei uns. Also da war der Wailer meiner Meinung nach nicht so häufig vertreten wie das Max C. Und der Wailer kann das Deck also von den Kombos her auch dann ein bisschen lahmlegen.
Ja, das stimmt. Weil der hat ja so OTK-Kombos, die er irgendwie probiert durchzuziehen. Gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, wie er die einfach OTK hat. Mit seinen Death Frogs halt. Die er sich dann irgendwann einmal im Laufe der Combo auf die Hand sucht, weil es irgendwie zerstört oder irgendwann vom Gegner zerstört werden. Weil der Plan ist ja, der tut lauter Froschmonster im Friedhof und dann opfert, also dann bringt er den irgendwann und dadurch, dass er ein Tapodel im Friedhof hat, kann er noch einen bringen und dann macht er das 5-Exit, der Volkosaurus, der schießt irgendwas, dann aus dem Volkosaurus macht er diesen Trampeltypen und dadurch, dass er eigentlich unendlich viel Zugriff auf diesen Ronin-Tod hat, kann er immer 2er-Exits machen. Und jetzt kann er zum Beispiel einen Gachi-Gachi machen, damit er stärker wird. Oder er macht einfach einen Daigusto-Phönix und lässt den Trampler zweimal angreifen, nachdem er ein Monster weggeschossen hat. Also es kann sozusagen, du erwartest es nicht und dann plötzlich bist du tot und denkst, ich habe gerade gegen Frosch verloren. Ja?
Quark.
Weil du nicht gewusst hast, wie der gewinnt. Also ich hätte es auch beim Hinschauen habe ich nicht gewusst, was der vorhat. Ja? Wie der gegen Infernity spielt, denke ich mir, okay, er trifft das Dicrium, okay, eine Gewinnoption. Aber im Prinzip, was macht das Deck?
Ja, es ist schon cool. Ich meine, vorher war irgendwie so das einzige Wasserdeck, was man spielen konnte, irgendwie Mermail und dann so auf einmal Frosch. Okay. Ja, aber es war cool. Also ich persönlich muss sagen, ich hätte dem Jungen auch total den Sieg gegönnt, weil das Deck war einfach mal, sag ich mal, da hast du gemerkt, da hat sich echt jemand Gedanken gemacht. Okay. Weiter im Text, der Oetschmann hat auch noch eine Frage. Der fragt, denkt ihr, dass das neue Starterdeck, das vor kurzem rausgekommen ist, beziehungsweise rauskommt, ich weiß jetzt gar nicht, ist es jetzt schon erschienen? Ja.
Ist schon erschienen.
Ist schon erschienen. Er fragt, denkt ihr, dass das irgend noch einen Einfluss auf das Metagame haben wird? Tja, ist da eine Karte drin, die, sag ich mal, so gut ist, dass sie Staple-Potenzial hat in irgendwelchen Decks?
Dennis. Also na, Dustin.
Dustin, genau.
Ja, ich kenne die Karten gar nicht. Ich hab die Effekte nur mal so überflogen, die klangen zwar nicht schlecht, aber ich glaube nicht, das ist ja das Blue-Eyes-Deck, glaube ich, ne?
Nein.
Nein, das kommt erst.
Ja, was ist denn jetzt das neue Structure Deck?
Gaga Gaga.
Genau.
Ach so, das Gaga Gaga, das. Hm, nee, glaube ich auch nicht, dass das irgendwas reißen wird.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich muss zugeben, ich habe mich damit auch noch nicht befasst mit dem neuen Starter. War die Woche noch nicht bei uns im Laden gewesen, aber werde mir die Tage mal ein paar Infos da reinholen. Aber ich kenn's halt nicht. Ich kann es jetzt so nicht beurteilen.
Komm, ja. Claudio, du jetzt aber. Ich meine, das Deck heißt
V-Victory. Dann gehe ich auf. Also im Prinzip gibt's, ich glaube, drei interessante Karten. Ja? Zwei, also erstens einmal, es gibt, glaube ich, ein Booster dazu. Und in dem
das
Booster
ist,
sind weitere Karten. Ja?
Das haben sie sich gut abgeschaut von Magic.
Ja, anscheinend. Also sozusagen Pimp Your Structure. Ja.
Ja.
Mit dem Booster. Also es ist irgendwie es gibt eine Gaga-Gaga-Karte, die sagt, wenn du ein offenes Gaga-Gaga-Monster kontrollierst, kannst du den Spezial beschwören und das kriegt halt das gleiche Level wie dein anderes Monster. Das heißt, du hast sozusagen, du hast sowas wie, keine Ahnung, also es gibt mehrere, sowas wie ein Shark sozusagen, ja? Und dann kannst du halt irgendein cooles Exit dann machen, ja? Ist aber jetzt wirklich nur für das Gaga-Gaga-Thema gut, ja. Und dann gibt's so ein Monster, das du mit Apprentice beschwören kannst. Das hat so, also mit Apprentice Magician. Das ist ein Spellcaster Level 2 und wenn der irgendwie, glaube ich, geflippt wird, kannst du einen Spellcaster der Stufe 4 oder niedriger von einem Friedhof Spezial beschwören. Das heißt, das ist auch im Prinzip eine gute Karte, ja. Ich wüsste zwar noch nicht, was ich damit mache, aber also so Karten, die einfach andere Karten spezial beschwören, und durch so Flip-Effekte können nicht schlecht sein, ja. Weil das kann eigentlich nur besser werden, weil es abhängig davon ist, welche Spellcaster-Monster rauskommen. Aber im jetzigen Format wird es nichts reißen, ne?
Also es ist keine formatdominierende Karte in diesem VW Victory Starterdeck.
Na, es gibt noch eine Karte, aber die ist richtig cool, die heißt Crane, ja? Das sind Level 3 Monster. Wenn man das normal beschwört, kann man ein Level 3 Monster vom Friedhof spezial beschwören, dann glaube ich, Effekte sind negiert.
Ja,
das heißt so ein Tourguide, der vom Friedhof holt, ja. Das ist auch eine coole Karte, ja. Nur derzeit ist halt das Format so schnell, ja. Weil derzeit, wenn du ein Special Summon machst, dann ist das irgendwie, boah, okay, hast du halt ein Dreieck-Seed. Wow, welches Dreieck-Seed verändert das Spiel, was du jetzt hinlegst? Da gibt's derzeit keins, ja. Aber im Prinzip eine gute Karte, ja. Spielst du aus, weißt du, so ein Friedhof macht Exit aus einer Karte. Also man hat sozusagen viel Potenzial für die Zukunft, was davon abhängig ist, was die Bandlist sagt, oder ob es noch stärkere Karten rauskommen, ja. Aber fürs jetzige Format hätte ich gesagt, nein.
Okay. Also Oetschmann, nein. Okay. Ich glaube, wir sind fast durch die User-Fragen. Also höchstens der Razer hat noch eine persönliche Frage an mich. Der fragt mich, was ich auf der EM mache. Also ob ich da bin und wenn ja, was ich dort mache. Ja, Razer, ich bin da. Und ich bin Judge. Nach über einem Jahr mal wieder. Aber ich mach das schon, keine Angst.
Er will Displays abstauben, ich verstehe.
Nein. Ich will Freunde treffen.
Ja, wie man's nimmt.
Okay. Ja, hat von euch noch irgendjemand was ganz, ganz, ganz Wichtiges hinzuzufügen?
Ich hätte da noch was.
Na los.
Wenn du das nicht wegen der Displays machst, kannst du das ja an die Community Guests ausschütten. Also an
oder an den Community Guest.
Ja, aber
an den Community Guest.
Ja, aber ich will ja zumindest meine Anreise irgendwie finanzieren.
Ja, wir müssen es auch so sehen. Yu-Gi-Oh! Spieler sind alle gierig. Niemand teilt gern.
Ja, zum Glück bin ich kein Yu-Gi-Oh! Spieler. Deswegen brauche ich mich da nicht angesprochen fühlen. Okay.
Na, aber ich habe noch was. Haha. Ich habe noch eine Frage an Duck. So allgemein. Was glaubst du, was hast du nach der DM, also was hast du irgendwas dazugelernt? Gab es irgendwas, wo du sagen kannst, jetzt im Nachhinein betrachtet, das war extrem wichtig auf der deutschen Meisterschaft? Oder ich habe allgemein irgendwas dazugelernt? Oder was war sozusagen der prägendste Moment überhaupt für dich auf dieser Meisterschaft?
Also prägender Moment war einfach das Finale an sich auch und dass da so viele Leute für dieses eine Spiel da mitgefiebert haben, das war ein unglaubliches Gefühl, habe ich da auch erst Tage danach realisiert und dazugelernt habe ich, dass das Spiel echt an die Nerven geht, also man muss echt die Konzentration über die zwei Tage und über Stunden aufrechterhalten, muss selbst auch zugeben, wir sind zwischendurch auch massive Fehler haben sich da eingeschlichen, weil die Konzentration einfach nicht da war. Da braucht man auch genügend Schlaf, also das habe ich auf jeden Fall auf dem Event nochmal gemerkt, war vorher zum Teil auch klar, aber das, die Sache mit der Konzentration, das ist schon sau wichtig gewesen bei so einem großen Event.
Ja, das klingt aber gut. Jo. Damit unsere Gäste auch was haben.
Okay, an die Zuhörer des Podcasts habe ich natürlich wieder das übliche Programm am Ende. Zum einen, ihr habt gesehen, der Dustin war diesmal wieder dabei. Wir nehmen also weiterhin Community-Guests. Werbt euch bitte weiter. Wir freuen uns auf euch hier das nächste Mal vielleicht. Ansonsten haben wir wieder den Podcast-Vote. Passend zur EM. Weil, was ist das Besondere an der EM? Richtig, da sind verschiedene Nationen dabei. Deswegen wollen wir von euch wissen, was denkt ihr, welche Nation macht das Rennen? Wir haben da mal eine kleine Auswahl für euch getroffen. Alle, die nicht mit drin sind, stehen unter Sonstige. Mal gucken, was ihr denkt, wer gewinnt. Und, ja, ich würde sagen, jetzt kann jeder mal noch jemanden grüßen. Dustin, fang du doch bitte an.
Also ich würde gerne den Umut Sering grüßen. Denn ich wollte, dass ich sage, dass wir uns kennen, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem.
Okay, du?
Eiskalt.
Ja, ich grüße mein Team, die United Pro Gamers und ja, meine Freundin Lisa.
Okay, Claudio, wen grüßt du denn heute?
Alle Zuhörer, das reicht schon.
Okay, und ich grüße diesmal im Speziellen die Laura und Lauras Stern. Die zwei wissen schon, wer gemeint ist. Ja, und an euch Hörer, ich hoffe, wir sehen uns vom 28. bis 30. Juni in Frankfurt am Main. Oder zumindest, dass ihr die Courage mitverfolgt. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Ciao.